Das Telefon steht nicht still. Jetzt ist Franz Josef Hanke in der Leitung und auch er möchte ein paar Takte zur Absetzung der Deutschlandradio Kultursendung 2254 Nachtgespräche am Telefon loswerden. Ich erinnere an dieser Stelle nochmal daran, ihr befindet euch, also ihr hört gerade Radio Frei, das freie Radio von Erfurt und Umgebung. Aber wir reden ganz viel über Deutschlandradio Kultur, aber nicht verwechseln. Guten Morgen, Herr Hanke.
Hallo. Ja, ich wollte eigentlich das, was gerade Frau Förster gesagt hat, ein bisschen ergänzen. Conny Förster wurde gefragt nach Aktivitäten. Es gibt zwei Aktivitäten noch zusätzlich zu der Petition, die unter www.rettet2254.info unterzeichnet werden kann. Nämlich zum einen hat Thomas Rudeck eine Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz gestartet, denn er will vom Deutschlandradio Kultur die sogenannte Mapping-Studie bekommen. Das ist eine Befragung von 4000 Hörerinnen und Hörern, die durchgeführt worden ist und die das Deutschlandradio zur Begründung für die Absetzung der Sendung verwendet, von der aber überhaupt nicht klar ist, was da überhaupt ermittelt worden ist und die aber geheim gehalten wird. Und da sagt Thomas Rudeck, wir wollen diese Mapping-Studie veröffentlicht bekommen. Wir wollen sehen, ob da überhaupt Argumente draus abzuleiten sind für eine solche Absetzung. Das zweite war eine Veranstaltung, die schon stattgefunden hat in Marburg. Wir haben eingeladen den Axel Schmidt vom Hörfunkrat des Deutschlandradios und der hat sich eben auch zu dem Vorgehen geäußert und hat sinngemäß zwei Dinge geäußert, die ich hier wichtig finde. Das eine, offiziell ist der Hörfunkrat bis heute nicht über die Proteste gegen die Absetzung informiert worden vom Deutschlandradio. Und das zweite ist, der Intendant hat anscheinend versucht, die Programmreform am Hörfunkrat vorbei zu organisieren. Und das ist wohl etwas, was ich ganz unmöglich finde. Wenn man schon Gremien hat, die einen Rundfunk kontrollieren sollen, dann sollen diese Gremien doch auch eingeschaltet sein und entscheiden. Wenn diese Gremien sogar noch übergangen werden, dann muss ich sagen, was ist das für ein Stil? Aber einen solchen Stil zeigt Intendant Willi Steul, der übrigens früher mal Radiomacher gewesen ist und ein relativ guter Radiojournalist sogar gewesen ist. Einen solch schlechten Stil zeigt er auch dann, wenn er im Interview mit der Stuttgarter Zeitung vom 29. Juno meint, die nächtliche Hörerbeteiligung sei ein wörtlich Fremdkörper im Programm. Und jetzt bin ich halt so ein Fremdkörper in eurem Programm.
Ach, der Steuer ist tatsächlich Journalist gewesen, das wusste ich gar nicht. Der wirkt, also dann nehme ich das mit von vorhin mit dem Bürohengsten zurück, auch wenn er auf mich trotzdem so wirkt irgendwie.
Nee, der ist ja auch jetzt sowas wie ein Bürohengst. Also ich denke, es ist halt auch so, manche Leute können bestimmte Dinge machen und er war zum Beispiel Korrespondent in Griechenland für die ARD Radio und das hat er wohl ganz gut gemacht, aber er ist dann halt durch die Verwaltungsetagen gegangen und ich glaube, dass es Menschen gibt, die eben bestimmte Aufgaben wahrnehmen können und die Liebe zum Radio kann ich bei ihm allerdings nicht entdecken, sondern ich habe bei ihm die Liebe zur PR irgendwie entdeckt. Das heißt, es gibt immer PR-Sprech. Also zum Beispiel wurde von Flottenstrategie gesprochen im Zusammenhang mit der Abgrenzung der Programme voneinander. Flottenstrategie kennt man nicht nur von den Automobilherstellern, sondern das hört sich auch so ein bisschen nach militärischem Gehabe an. Und entsprechend wurde gesprochen von runderneuern und das Programm müsse runderneuert werden. Also da frage ich mich, wie viel heiße Luft ist denn in diesem Programm, dass man das runderneuern muss wie einen Reifen? Also das sind schon schöne Stilblüten, die da rundkommen, ne?
So viele Dinge, die ich noch nicht wusste, aber mal noch zu dieser Studie. Der Name, ich gerade vergessen habe, wie hieß die Studie?
Es nennt sich Mapping-Studie.
Mapping-Studie,
Maps. Also genau. Das soll so darstellen, wenn ich das richtig verstanden habe, also wir alle kennen sie ja nicht, soll sie wohl darstellen, welche Sachen die Hörer gerne hören wollen. Und schon dieses Herangehen finde ich sehr problematisch, dass man nicht ein Programm macht, wo man sagt, also das ist unser Bildungsauftrag, den wir nach dem ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts als öffentlich-rechtlicher Rundfunk haben. Das ist das, was wir den Hörerinnen und Hörern anbieten, sondern dass man sozusagen den Leuten die Frage stellt, was wollt ihr gerne hören? Also das ist ungefähr so, wie wenn man Privatfunk macht. Und Deutschlandradio Kultur ist ja einer von drei, das hat Conny Förster eben schon gesagt, drei Sendern, die in der Anstalt Deutschlandradio zusammengefasst sind. Deutschlandfunk, Deutschlandradio Wissen und Deutschlandradio Kultur. Und diese drei Sender sind bundesweit als öffentlich-rechtlicher Rundfunk verpflichtet zur Information und zur kulturellen Bildung. Und wenn der Name Kultur am Ende steht, ist ja wohl Kultur ganz wesentlich. Und auch Gesprächskultur ist Kultur. Und Musik, also ersetzt wurde die nächtliche Sendung 2254 durch eine Stunde Musik zusätzlich in einer nächtlichen Musiksendung namens Tonart. Musik kann sich auch jeder selber anhören. Und wenn er drei Stunden nachts Musik bekommt von einem Redakteur, dann muss man doch nicht die vierte Stunde über das Mundwerk der Hörerinnen und Hörer drüber dudeln. Also anstatt, dass wir reden dürfen, wird Musik gespielt. Es gab dann auch eine Sendung, wo der Programmdirektor Weber auftrat am 21. Juli, wo er die gesamte Programmreform verteidigen wollte. Auch da wurde zwischendurch Musik gespielt und da wurden so Einspieler gemacht, wie toll doch die einzelnen Sendungen seien. Da kamen nur ganz wenige Hörer zu Wort. Und das ist der Unterschied zu diesem Format 2254. Bei 2254 kamen durchaus 12, 13, 14 Hörer oder sogar noch mehr an einem Abend in einer Nacht in 55 Minuten zu Wort. Da gab es keine Musik zwischendurch normalerweise, außer wenn der Moderator mal auf Toilette musste oder wenn es gerade wenig Anrufe gab, was sehr selten vorkam. Und da gab es zwar nicht die Möglichkeit, miteinander zu diskutieren, aber man konnte sich auf den Vorgänger beziehen. Es wurde ein Thema vorgegeben, also meinetwegen sollen die Briten nicht vielleicht lieber aus der EU austreten, anstatt ständig mit ihren Sonderwünschen uns zu quälen? Oder sollte die Bundesregierung nicht mal ernsthaft gegen die NSA-Spitzelaffäre was unternehmen? Dergleichen Fragen zum Beispiel, aber auch so Fragen wie, welches Buch nehmen Sie mit in den Urlaub oder zu Weihnachten? Und zu diesen Fragen konnte dann ein Hörer nach dem anderen zu Wort kommen und konnte seine Position äußern oder sein Buch vorstellen oder was auch immer. Ne?
Ich möchte gerne mal irgendwie einen anderen Aspekt beleuchten, und zwar es stellt sich mir die Frage, wir haben ja eben schon mit Frau Förster, habe ich eben schon drüber geredet, über dieses komische Argument, man könnte die Diskussionskultur, die bei 2254 stattgefunden hat, ansatzweise mit der Diskussionskultur im Internet vergleichen und ersetzen. Aber wie sehen Sie das denn? Können soziale Online-Netzwerke oder Kommentarspalte auf der Homepage von Deutschlandradio Kultur die Sendung 2254 ersetzen?
Keineswegs. Es gibt drei verschiedene Punkte. Erstens ist es so, dass im Internet die Sachen geschrieben werden und dabei ist man in einer ganz anderen Situation als in einem persönlichen Gespräch. Also wenn wir miteinander reden, dann hört jemand meine Stimme, man hört den Klang meiner Stimme, meine Einfärbung und so weiter. Im Internet schreibe ich etwas und ich kann mich missverständlich ausdrücken und es wird missverstanden. Ich versuche auch oft, möglichst kurz zu schreiben, weil ich faul bin und kürze Sachen ab. Bei Twitter oder Facebook ist es ohnehin so, dass da viel gekürzt und abgekürzt wird. Und dann muss ich sagen, ich habe das kürzlich auf meinem eigenen Blog mal so formuliert, Häme und Hass herrschen vor. Also es ist eben so, dass die Leute auch in so einer Situation sitzen wie im Auto. Wenn man im Auto sitzt, beschimpft man den draußen, der gerade auf die Fahrbahn tritt, als Idiot oder sonst was. Ihm ins Gesicht sagen würde man das nie. Ja? Also es ist ein Unterschied. Und dieses Radiomedium ist eines, bei dem man die Stimme hört, bei dem man den Menschen anders wahrnimmt. Und das Dritte ist, diese Facebook-Seiten sind nicht barrierefrei. Also barrierefreies Internet heißt, dass jeder alles nutzen kann. Und da gibt es wiederum verschiedene Gründe, warum sie nicht barrierefrei sind. Erstens, ich muss einen Internetanschluss haben. Interessanterweise waren viele Hörerinnen und Hörer von 2254 ältere Leute und ich kenne auch einige, die nicht mal einen Internetanschluss haben. Ich kenne sogar eine Hörerin, die nicht mal ein Telefon hat, die immer nur zugehört hat. Man muss also, um bei 2254 mitzumachen, ein Telefon haben. Und man muss sprechen können und hören können, während man bei Facebook zusätzlich noch einen Internetanschluss haben muss. Und man muss mit diesem Internetanschluss in der Lage zu sein, zu schreiben und zu lesen. Und jetzt fragen Sie, wie kann zum Beispiel jemand, der blind ist, im Internet agieren. Er kann das mit einer Sprachausgabe. Und wenn Sie jetzt meine Stimme hier hören, dann werden Sie nicht glauben, dass ich mehrfach behindert bin, dass ich unter anderem auch blind bin. Und ich werde, wenn ich bei 2554 anrufe oder wenn ich hier in Ihrer Sendung anhöre, nicht als behindert erkannt. Das heißt, es ist für mich auch eine barrierefreie Form der Diskussion. Man sieht mir auf der Straße an, dass ich blind bin. Die zweite Behinderung, die ich habe, eine Gehbehinderung, sieht man mir nicht unbedingt auf den ersten Blick an. Aber man merkt sie dann in bestimmten Situationen. Und das sind Dinge, die in so einer Sendung überhaupt nicht vorkommen. Ich kann aber zum Beispiel mit meinem Computer, der mir vorspricht, was an Buchstaben im Internet steht, das ist eine sogenannte Sprachausgabe, also ein quäkendes Ding, das mir alles erklärt, was da steht, ne? Mit dem kann ich eben Internetseiten lesen, aber bestimmte Seiten werden eben nicht gut dargestellt, sind nicht übersichtlich und so. Und im Übrigen, Facebook will ich gar nicht lesen, weil Facebook ist eine Datenkrake. Wenn man da einmal in die Finger von Facebook gerät, dann wird man 5 Jahre und länger bei denen gespeichert mit allen IPs und allem. Da gibt es entsprechende Verfahren und ich sage, also mir ist diese Firma wirklich suspekt. Ich finde es auch so merkwürdig, dass Leute wie der Herr Heimendahl, der schon genannt worden ist, der Kulturchef vom Deutschlandradio oder der Programmdirektor Weber auch oder auch Intendant Willi Steuel, dann sagen, die Leute sollen Facebook benutzen. Das ist so ähnlich, wie wenn der Vertreter von VW oder der Manager von VW sagt, kauf doch einen Mercedes, ne?
Ja. Ja, das, also mir geht das ganz genauso irgendwie. Ich bin da auch irgendwie irritiert von dieser Vorgehensweise, weil irgendwie, ich habe auch das Gefühl, dass sich das Medium Radio seiner eigenen Möglichkeiten beraubt, wenn es irgendwie dann sagt, wir schwenken jetzt mal um auf Internet. Also sich gar nicht dessen bewusst ist, was es für Möglichkeiten hat. So, das finde ich absurd irgendwie. Ich würde gerne nochmal zu sprechen kommen auf diese Diskussionskultur, weil mir das durchaus auch aufgefallen ist. Mir geht es auch so, dass ich mir gerne 2254 angehört habe, weil ich fand, dass die Diskussionskultur da einfach das verbale Niveau einfach extrem hoch waren und dass das auch mit Internetdiskussionen gar nicht zu vergleichen ist. Also jeder, der irgendwann mal sich Kommentarspalten durchgelesen hat, wird das wahrscheinlich kennen, dass dann so Diskussionen schnell mal ins persönlich Beleidigende abdriften, und das war ja bei 2254 überhaupt nicht der Fall. Erstens, weil die Hörer generell nicht aufeinander losgehen konnten, weil immer nur einer dran war, und zweitens, weil es eine Moderation gab, die dann auch eingeschritten ist, falls da mal jemand sich verbal vergriffen hat oder zu weit gegangen ist. Das fand ich eigentlich immer sehr, sehr angenehm.
Ich habe es einmal erlebt, da hat jemand bei irgendeinem Thema, da ging es um diese Bank Goldman Sachs von Judenbande oder Judenbagage gesprochen, und die Moderatorin ist sofort eingestiegen. Ich war dann als Nächster zufällig in der Leitung und habe die Moderatorin Birgit Goldmann dafür auch nochmal gelobt und gesagt, man kann viel gegen Goldman Sachs sagen, zu Recht, aber welche Religion eventuell jemand irgendwo hat, spielt dabei überhaupt keine Rolle. Das war aber ein absoluter Ausnahmefall. Also was ich sagen muss, es gab Leute, wo ich auch gedacht habe, schon wieder dieser oder schon wieder jener, wenn bestimmte Leute relativ häufig nichts zu sagen hatten oder nichts wirklich Substanzielles zu sagen hatten. Aber das waren immer einzelne Leute. Ich habe durch diese Sendung sehr viel gelernt. Da waren sehr kenntnisreiche Leute. Da haben auch Leute angerufen, die aus einer bestimmten Situation heraus über ein bestimmtes Thema wirklich was beizutragen hatten, durch Lebenserfahrung, persönliche Erlebnisse oder. Es waren Leute, die sehr gebildet waren, die sehr beredt waren, die da angerufen haben. Und es gab eben auch Stammanrufer, die natürlich dann auch immer mal wieder vorkamen. Und mich persönlich hat das sehr bereichert. Ich muss dazu sagen, es gibt auch eine ganz spannende Geschichte. Viele dieser Leute haben dann, nachdem sie über Jahre die Sendung gehört haben, versucht, mit Kontakt aufzunehmen mit bestimmten Anrufern. Und da haben sich zum Teil Bekanntschaften und Freundschaften gebildet. Ich kenne selber Leute, die dort eben solche Kreise aufgebaut haben. Nach dem Absetzen der Sendung ist das noch verstärkt geschehen. Also ich bin auch in Kontakt mit einigen Leuten, auch übers Telefon übrigens, weitgehend. Mit wenigen auch übers E-Mail, aber mit den meisten übers Telefon. Und in einem Fall war es so, dass jemand, der sehr krank ist, über eine Hörerin sogar das Leben gerettet worden ist, deren Kontakt zustande gekommen war, über 2254. Und diese Frau sitzt in Norddeutschland und er sitzt in Westdeutschland, 300, 400 Kilometer entfernt. Und er rief bei ihr an. Und irgendwann im Verlauf des Gesprächs hatte er einen Anfall oder so. Und dann hat sie dann von ihrem Ort aus, wo sie saß, über die Rettungsleitstelle den Notarzt informiert, der bei ihm dann 10 Minuten später vor der Tür stand. Und ich sage mal, es sind eben ganz viele Leute, die auch behindert sind wie ich. Es sind viele Leute, die krank sind wie ich. Es sind viele Leute, die auch einfach alt sind. Oder ich habe auch einen Fall von jemandem, die Autistin ist und die sich nicht traut, in der Öffentlichkeit gegenüber fremden Menschen den Mund aufzumachen. Aber in der Sendung hat sie sich schon überwunden und angerufen. Und das sind alles Situationen, die zusätzlich eine Rolle spielen. Und ich sage auch, nach der Internationalen Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk in der Pflicht, Inklusion zu betreiben. Inklusion heißt aber nicht, lass uns auch mal den armen Behinderten irgendwie was vorwerfen, sondern Inklusion ist ein Recht der Gesellschaft auf mich, auf die Behinderten allesamt. Die Gesellschaft hat ein Recht darauf, dass die Behinderten in ihrer Mitte mitwirken und dass sie zum Beispiel den Mund aufmachen, wie ich das tue. Und wenn die Gesellschaft Menschen ausgrenzt, dass sie nicht den Mund aufmachen, dann verliert sie diese Argumente, dann verliert sie diese Sichtweiten, dann verliert sie diese Erfahrung und das ist nur eine Dummheit. Und meiner Meinung nach sind die Verantwortlichen von Deutschlandradio ausgesprochen unklug, wenn sie ein solches Juwel ohne Not einfach absetzen. Und deswegen bin ich sehr dafür, dass möglichst viele Menschen diese Inklusion im Radio, die man hatte und die jetzt abgeschafft worden ist, überall sonst wird um Inklusion gerungen, man will sie einführen, da hatte man sie und schafft sie ab, dass viele Menschen sich für diese Inklusion einsetzen und diese Petition unter www.rettet2254.info unterzeichnen. Oder Sie können auf dem Blog nachschauen, der heißt 2254.fjhmr.de. Also 2254 war die Telefonnummer, die man angerufen hat, um in diese Sendung sich einzuwählen. Und FJHMR steht für Franz Josef Hanke Marburg, das bin ich. Also 2254.fjhmr.de ist ein Blog, wo man auch Argumente zu dieser Sendung finden kann. Und ich wünsche mir, dass viele Leute das tun und ich wünsche mir, dass viele Leute freie Radios hören, die im Mainstream ein bisschen was entgegensetzen und dass sie ihre Meinung sagen, wo immer sie das können.
Ich habe, wo Sie es gerade ansprechen, ich habe eben, als ich mit Frau Förster gesprochen habe, auch nochmal auf der Seite rettet2254.info nochmal nachgeguckt und ich habe da einen Satz gefunden, den ich sehr interessant finde. Ich lese den mal vor. Da steht, wir fordern Transparenz bei Programmentscheidungen und eine Diskussion über die Strukturen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Das sind jetzt zwei Punkte. Über den einen habe ich schon mit Frau Förster geredet, über die Strukturen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, nicht öffentlich-rechten Rundfunks, sondern öffentlich-rechtlichen und warum die unerfreulich sind. Was mich aber mal interessieren würde, ist der andere Punkt, der da zur Sprache kommt. Ich habe mich gefragt, bei dieser Transparenz, bei den Programmentscheidungen, mit welchem Recht wird das eigentlich jetzt von Ihnen eingefordert? Also Protest gegen Programmentscheidungen kann ich nachvollziehen, aber wie kommen Sie dazu, von einem öffentlich-rechtlichen Sender zu fordern, dass er bezüglich seiner Programmentscheidung Ihnen gegenüber bzw. den Hörerinnen und Hörern gegenüber Rechenschaft abzulegen hat?
Eine ganz einfache Begründung. Es gibt die Gebühren, die die Hörerinnen und Hörer zahlen. Erstens ist die Anstalt oder Körperschaft öffentlichen Rechts schon ihrer Struktur nach dem Gesetz ein Eigentum der Allgemeinheit und nicht irgendwelcher Parteien, gesellschaftlicher Gruppen oder wessen auch immer. Also jede öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt gehört den Bürgerinnen und Bürgern des betreffenden Landes und Deutschlandradio oder des ZDF gehörten den Bürgerinnen und Bürgern des Bundes. Und zwar auch denen, die Gebühren zahlen vor allen Dingen. Und diese Gebührenzahler, die haben das Recht, für ihre Gebühren eine angemessene Leistung einzufordern. Die Struktur, die wir im Moment haben, ist intransparent. Also das heißt, es werden zurzeit nicht mal die Entscheidungen des Hörfunkrats zum Beispiel im Detail veröffentlicht. Steht da nur, dass die nächste Sitzung öffentlich sein wird. Aber mehr steht auf den Webseiten von Deutschlandradio Kultur eigentlich kaum. Und das Zweite ist auch, wie diese Gremien besetzt werden. Das wird über Staatsverträge ausgemauschelt von der Politik. Und das Bundesverfassungsgericht hat kürzlich ein Urteil gefasst im Fall Nicolas Brender, wo es um die Frage ging, wie die Strukturen im ZDF sind. Und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, höchstens ein Viertel der Gremiensitze dürfen Parteien innehaben. Und die gesellschaftlichen Gruppen dürfen nicht entlang der Parteilinien ausgewürfelt werden, sondern da müssen auch staatsferne, staatskritische Gruppen rein. Also sie haben als Beispiel Attac benannt. Nur um das klar zu machen. Im Deutschlandradio ist es im Moment so, da sitzen 19 Parteienvertreter im Hörfunkrat und 21 Vertreter gesellschaftlicher Gruppen. Also die gesellschaftlichen Gruppen haben gerade eine Mehrheit. Es gibt zwei sogenannte Freundeskreise. Der eine ist CDU-nah im weitesten Sinne und der andere ist im weitesten Sinne SPD-nah. Und dass es solche Freundeskreise gibt, das mag man kritisieren, aber das ist nur natürlich, dass Leute sich auch vorbesprechen, wenn sie in so Gremien sitzen. Aber ich muss schon sagen, also mir fehlt genau die Verwirklichung dieses Urteils. Ich fordere ein, dass das Verfassungsrecht und das Bundesverfassungsgericht hat ja festgestellt, das ist Pflicht des Gesetzgebers, um die Verfassung, der Verfassung Wirkung zu verschaffen. Und ich fordere, dass diese Verfassung beim Deutschlandradio umgesetzt wird. Dass das Urteil des Bundesverfassungsgerichts gilt, und zwar so schnell wie möglich. Und das ist der zweite Schritt. Und dazu gehört auch, dass wir ein Recht haben als Gebührenzahler, solche Studien zu sehen, wenn die in Auftrag gegeben und bezahlt worden sind, und dass wir ein Recht haben, wichtige Entscheidungen über das Programm, die Programmreform zu erfahren, bevor sie endgültig verabschiedet sind, und dass wir mitreden können. Und auch wenn es Gremien gibt, dass wir vorher den Gremien sagen können, das wollen wir oder das wollen wir nicht.
Aber das ist ja jetzt ein kleiner Widerspruch. Auf der einen Seite sagen Sie, dass Sie es merkwürdig finden, wenn Deutschlandradio an die Hörer herantritt und sie fragt, was wollt ihr eigentlich hören? Und auf der anderen Seite sagen Sie jetzt, dass Sie mitreden wollen und ihnen sagen wollen, was sie hören wollen.
Das ist kein Widerspruch, weil das eine ist eine Studie, die beauftragt worden ist und wo den Hörern ganz bestimmte Fragen vorgelegt worden sind. Diese Fragen sind mit Tonbeispielen, wenn ich das richtig verstanden habe, wohl den Leuten gestellt worden, das heißt, man hat ihnen Klangbeispiele gegeben oder irgend sowas, so wie ich das verstanden habe, ich weiß ja nichts Genaues. Und dann hat man gefragt, wollt ihr das oder wollt ihr dieses oder wollt ihr jenes? So soll das gewesen sein. Und getreu des alten Spruchs von Winston Churchill sage ich, trau keiner Umfrage, die du nicht selber gefälscht hast und schon gar keinem Ranking von ARD oder ZDF. Ja, das ist ja im Moment auch gerade wieder ruchbar geworden, dass da auch unheimlich gefälscht wird. Und das Zweite ist aber, dass ich sage, wenn wir Gremien haben, die für uns in den Rundfunkentscheidungen eine Rolle spielen, dann müssen wir diesen Gremien auch irgendwas mit auf den Weg geben können. Dann müssen wir mit diesen Gremienvertretern reden können, dann sind das unsere Vertreter. Und ich möchte eigentlich diese Gremien wählen. Ich möchte eigentlich, dass die Gebührenzahler des öffentlich-rechtlichen Rundfunks die Gremienvertreter in diesen Anstalten, für die sie Gebühren entrichten, wählen. Dass sie eine Vorschlagsliste kriegen mit verschiedenen möglichen Vertretern und dass sie dann nach einem bestimmten Prinzip wählen. Das Prinzip müsste man sich überlegen, aber ich finde, korrekt wäre, wenn ebenso wie wir Parlamentarier wählen, wir auch Vertreter in den Gremien wählen. Und wenn wir dann nach dem Ablauf der Amtszeit sagen können, lieber Vertreter XY, was hast du denn da für einen Mist gemacht? Oder hast du gut gemacht, dich wähle ich wieder. So fände ich das korrekt. Und das wäre Transparenz, wobei ich sage, man wird nie eine ideale Demokratie hinkriegen, aber wir wollen mehr Demokratie. Wir wollen nicht mehr, dass irgendwelche Leute über uns Entscheidungen treffen und Dinge tun, die unseren Interessen widerstehen. Und das ist ganz wichtig, dass wir den Mund aufmachen und das einfordern und dann müssen wir mal schauen, was dabei rauskommt.
Glauben Sie eigentlich, dass Sie mit Ihren Forderungen, Ihrem Protest, Ihrer Petition Erfolg haben werden oder ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass man sich da in Berlin mit den berühmten 4 Buchstaben draufsetzt?
Also wenn ich nicht glauben würde, dass es eine Aussicht auf Erfolg hätte, würde ich es nicht tun. Das ist das Erste. Also es gibt dieses schöne, viel zitierte Zitat von Bertolt Brecht, wer kämpft, kann auch verlieren, wer nicht kämpft, hat schon verloren. Das Zweite ist, dass ich sage, es geht auch darum, dass wir Leuten, die möglicherweise diese 4 Buchstaben ziemlich stark missbrauchen oder belasten, sagen wir mal, die also wenig beweglich sind oder die ein irgendwie problematisches Verhältnis zu Hörersendungen haben. Also der Programmdirektor Andreas Peter Weber war, bevor er zum Deutschlandradio ging, beim Hessischen Rundfunk und hat dort Sendungen mit Hörerbeteiligung auch abgeschafft. Ja? Also offenbar sind eben die Hörer, die ins Telefon sprechen, ein Dorn im Ohr oder ein Stachel im Fleisch oder so. Und es geht auch darum, diesen Leuten ihre Selbstgerechtigkeit zu nehmen und diese Leute unter Druck zu setzen. Ich habe mir berichten lassen, dass es waschkörbeweise Protestbriefe gegeben habe im Deutschlandradio. Ich habe mir sagen lassen, dass die Telefon-Hotline zeitweilig zusammengebrochen sei. Alles das kann ich nicht aus eigener Erfahrung verkünden, aber die 3000 Unterschriften unter die Petition, die bis jetzt eingegeben worden sind, sind ja auch schon was. Und ich denke, dass diese Leute schon ein bisschen unter Druck setzt. Wobei ich dann sage, manche Leute sind dann nach dem Motto, ich werde angegriffen, jetzt bleibe ich besonders stur, wenig bewegungsfähig. Aber ich glaube, dass wir eine gute Chance haben, durch den Druck was zu erreichen. Und ich sage auch, die Urteile des Bundesverfassungsgerichts, die sehe ich auf unserer Seite. Wir sind die Hörer, wir sind das Volk, uns gehört das Radio. Das öffentlich-rechtliche Radio gehört nicht Weber, Heimendahl, Stoll oder wie sie heißen und gehört auch nicht dem Hörfunkrat, sondern das gehört den Hörerinnen und Hörern.
Was mir vorhin schon bei Frau Förster durch den Kopf geschossen ist, wo ich mir aber nicht sicher bin, ob das überhaupt schlau ist, diese Frage zu stellen, aber ich tue es jetzt einfach trotzdem mal. Frau Förster hat es ja vorhin gemacht und Sie haben es jetzt auch gemacht. Sie rufen bei einem freien Radiosender an, wollen aber eigentlich über öffentlich-rechtlichen Rundfunk reden. Sind Sie sich überhaupt dessen bewusst, dass freie Radios im Prinzip eine Art rund um die Uhr 2254 darstellen?
Ich würde es ein bisschen anders sagen. Also ich gehöre zu den Leuten, die das Aufkommen der freien Radios immer mit einer gewissen Ambivalenz betrachtet haben. Zum einen, ich wohne in Marburg und hier gibt es Radio Unerhört rum. Und ich habe diesen Sender beobachtet und muss sagen, ich habe die schlechtesten und die besten Radiosendungen meines Lebens im Radio Unerhört beobachtet. Und ich finde es manchmal problematisch, wenn Leute unentgeltlich und ehrenamtlich in solchen Radios arbeiten, was leider häufig der Fall ist. Und ich sage, ich finde schon, dass jeder Radio machen können sollte. Insofern finde ich die freien Radios sehr wichtig. Aber ich finde, dass jemand, der das über eine größere Zahl von Zeit hinweg tut, dann irgendwann auch Geld dafür bekommen müsste. Es gibt ja die Rundfunk, also wie nennt sich das, die Landesanstalten für privaten Rundfunk, die Gelder einsammeln und diese freien Radios teilweise finanzieren. Und das ist ja ein Finanzierungsmodell. Und ich finde, darüber muss man diskutieren, man die freien Radios nicht besser stellt. Das Zweite ist, dass ich sage, für mich ist es wichtig, dass diese freien Radios existieren, zusätzlich zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und wenn wir schon einen Privatfunk haben, den ich persönlich nicht brauche, also wegen mir, könnte man auf Privatradios verzichten. Aber wenn wir ihn schon haben, dann müssen wir auch ein Gegengewicht haben. Und der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist aus gutem Grunde direkt nach dem Krieg als Struktur in Deutschland eingeführt worden, damit wir kein Regierungsfernsehen oder Regierungsradio haben. Adenauer wollte ja ein Regierungsfernsehen haben. Das hat das Bundesverfassungsgericht ihm verboten und daraufhin hat man dann den Staatsvertrag ausgemauschelt für das ZDF, das zweite deutsche Fernsehen. Und wir brauchen eben Meinungsvielfalt in der Demokratie und zu dieser Meinungsvielfalt gehören so Sendungen wie 2254 und dazu gehört auf einer anderen Ebene auch dieses Privatradio eher weniger, aber vor allen Dingen eben gehören dazu eben diese freien Radios. Und bei den freien Radios ist ja noch ein Problem, die meisten freien Radios, die ich kenne, sind Lokalradios. Das heißt, die haben immer nur einen bestimmten Ort, eine bestimmte Stadt, wo man sie empfangen kann. Man kann sie dann im Internet verfolgen. Also ich habe auch im Internet eben in das Interview mit Conny Förster reingehört. Aber es sind eben begrenzte Einrichtungen. Und ich finde, dass es auch wichtig ist, dass es auch auf der lokalen Ebene solche Strukturen gibt. Und ich denke, dass man dann das akzeptieren sollte, dass auch in solchen freien Radios eine Vielfalt herrscht. Also das wünsche ich mir auch sehr, dass diese freien Radios genau diese Vielfalt garantieren, weil wie gesagt, das private Radio ist für mich eine reine Kommerzialisierung der Hörgewohnheiten. Und leider geht das öffentlich-rechtliche Radio häufig auf diese Gewohnheiten ein und sagt dann nur noch 1,30 für Sendung. Und ich finde das toll, dass wir hier so lange miteinander reden können. Also da muss ich sagen, das ist ein Grund, weswegen auch die freien Radios ganz wichtig sind, dass sie sich diesen Klischees und Gewohnheiten nicht unterordnen und nicht nur ein Programm machen für die Mehrheit, sondern auch für Minderheiten.
Ich bin da so ziemlich auf Ihrer Linie, muss Ihnen aber in einem Punkt widersprechen, also so leicht widersprechen. Ja, es stimmt, dass das freie Radios meistens Lokalmedien sind, aber wir haben auch die Möglichkeit, unsere Beiträge überregional ausstrahlen zu lassen. Ich habe zum Beispiel jetzt für die Sendung noch einen Beitrag von Radio Korax aus Halle. Also wenn der Beitrag in Halle produziert wird, haben wir trotzdem eine Austauschplattform, auf der wir uns Beiträge sozusagen hochladen und können die deutschlandweit und auch in Österreich und der Schweiz ins Programm nehmen und senden. Also die Möglichkeit gibt es schon noch.
Ja, die Möglichkeit gibt es, aber es werden ja keine sozusagen Sender als solche bundesweit oder darüber hinaus präsentiert, außer mit Hilfe des Internet. Das Zweite ist eben, also wie gesagt, ich kenne das, es gibt auch Radio Lora in München zum Beispiel, ich hatte schon Radio Unerhört in Marburg genannt und ähnliches. Also es gibt ja solche Sender vor Ort und ich finde das eigentlich sehr wichtig, dass auch Leute vor Ort Rundfunk machen. Also ich bin selber auch gelernter Journalist sozusagen oder sagen wir mal erfahrener Journalist, auch Radio habe ich gemacht und ich bilde junge Leute auch im Journalismus ein bisschen aus und ich habe das immer wieder mitgekriegt, dass Leute auch bei den freien Radios erste Schritte unternehmen, um überhaupt zu schauen, wie mache ich Radio. Und ich finde, wir müssen Kommunikation verallgemeinern, demokratisieren. Das heißt, jeder Mensch muss die Möglichkeit haben, wenn er das denn will, auch mal zu schauen, wie mache ich Radio oder wie schreibe ich einen vernünftigen journalistischen Text oder vielleicht sogar, wie mache ich Fernsehen. Und jeder Mensch sollte diese Chance haben. Und das Zweite ist, er sollte auch die Chance haben, Sendung zu machen. Und das hat man halt im freien Radio. Und das fände ich ganz wichtig, dass diese Chance besteht. Und es gibt ja auch Vereine zum Beispiel, die Sendung machen. Also bei uns in Marburg zumindest ist es so, dass da Vereine auch ins Programm gehen und Radiosendungen machen können. Also auch zu Bürgerrechtsthemen zum Beispiel oder. Also Sachen, die im Mainstream nicht vorkommen. Und das ist eben genau das entscheidende Stichwort Mainstream. Also wir haben leider einen medialen Mainstream, der häufig Dinge an den Rand schiebt. Und auf der anderen Seite sind es Sendungen wie zum Beispiel diese Diskussion in 2254, wo häufig Leute jenseits und abseits vom Mainstream diskutiert haben, die ganz notwendig sind, weil viele Leute an der Wirklichkeit verzweifeln. Also wenn ich mir angucke, wir haben im Moment einen Krieg, zum Beispiel im Irak sind jetzt Mörderbanden unterwegs und dann wird darüber diskutiert, soll man den Kurden Waffen geben. Jetzt will ich diese Diskussion nicht führen, sondern ich will nur auf einen Aspekt hinweisen, nämlich die Waffen, die diese IS oder ISIS hat, die sind von Amerikanern und sonst wem dahin geliefert worden. Das heißt also, wir diskutieren im Prinzip über die Folgen von einer Entscheidung, indem wir die Entscheidung mit einer gleichen Entscheidung sozusagen wieder einfangen wollen. Also wir wollen das Feuer mit Benzin löschen, ja. Und das sind Diskussionen, wo ich sage, viele Leute verzweifeln an der Wirklichkeit dieses Landes oder dieser Welt. Und die Möglichkeit, andere Positionen zu diskutieren und die Frage zu stellen, ist eigentlich nicht diese Welt völlig verrückt, wenn da eine NSA ganze Länder einfach vom Internet abschaltet? Versehentlich hat die NSA Syrien vom Internet abgeschaltet und ganze Länder komplett überwacht. Den gesamten Telefonverkehr vom Irak zum Beispiel hat die NSA überwacht, ja. Wenn solche Möglichkeiten bestehen und auch angewendet werden, ist diese Welt nicht eigentlich verrückt? Ist sie nicht eigentlich wahnsinnig? Und dann muss es eine Diskussion geben, dass Leute solche Gedanken äußern können und dass irgendjemand ihnen zuhört und dazu was sagt. Denn sonst werden wir verrückt. Und ich fürchte, viele Menschen in unserem Land sind schon verrückt geworden.
Herr Hanke, wir sind jetzt schon seit gut 30 Minuten auf Sendung und im Gespräch. Ich habe jetzt erstmal soweit keine Fragen mehr, die mir gerade irgendwie spontan einfallen. Haben Sie noch irgendwie ein Abschlussstatement?
Das Abschlussstatement ist einfach. Rettet 2254.info unterzeichnen. Und das zweite ist, im freien Radio mitmachen und die Leute, die sowas machen, unterstützen. Denn diese Arbeit ist wichtig. Und vielen Dank.
Ja, ich bedanke mich auch für Ihren Anruf und wünsche Ihnen viel Erfolg und noch einen schönen Tag.
Den wünsche ich Ihnen auch. Danke. Tschüss.
Danke. Ahoi.